ARD.
Das Tanzen und das Schreiben waren ganz lange Dinge, die gar nichts miteinander zu tun hatten für mich. Oder nicht auf so eine offensichtliche Art und Weise. Also überhaupt sind Tanzen und Schreiben ja sehr gegensätzliche Dinge, die sich gut ergänzen und die einen Ausgleich geschaffen haben und ein Gegengewicht, was ich bis heute brauche. Ich hatte auch ganz fest vor, auf gar keinen Fall jemals über das Tanzen zu schreiben. Ich wollte gern, dass das ein Bereich im Leben bleibt, der privat ist, der nur mir gehört, den ich nicht durch Intellektualisierung ruiniere. Und dann ist es doch anders gekommen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Tanzen und Schreiben, das sind Gegensätze, die sich anziehen. Das sagt zumindest Paula Fürstenberg, Autorin. Und deswegen ist Nadine von ihr gleich in einen Berliner Techno-Club geschleppt worden. Oder war es umgekehrt, Nadine?
Ja, wer hat hier eigentlich wen abgeschleppt? In dem Fall ist es völlig egal. Paula und ich teilen die Leidenschaft fürs Tanzen und ja, waren uns deshalb ziemlich schnell einig, dass wir uns auf dem Dancefloor treffen wollen. Und deshalb nehmt euch diese Folge genau dahin mit. Ja, das passt auch sonst ganz gut, weil eine kleine, aber wichtige Schlüsselszene ihres neuen Romans in einem Techno-Club spielt. Weltalltage heißt dieser Roman und ist ja der Anlass, warum wir uns getroffen haben.
Und wir machen es ja immer so hier bei Orte und Worte. Deswegen heißt ja der Podcast auch so. Wir gehen raus mit euch, mit den Autorinnen und Autoren und ihren Büchern an einen Ort, der eine Rolle spielt in der Geschichte, die sie erzählen oder halt für die Leute, die sie schreiben, selber. Club am helllichten Tag ist so ein bisschen wie Katerstimmung, oder?
Ja, Stefan, und weißt du eigentlich, wie ein Club tagsüber riecht, wenn kein Betrieb ist?
Früher hätte ich gesagt, kalter Rauch, abgestandener Schweiß, verschüttetes Bier, aber jetzt, aber ich möchte es mir eigentlich gar nicht so gerne vorstellen.
Ja, das kommt dem Ganzen schon sehr nah. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, aber es ist ein bisschen so, als hätte jemand bei dir alle Möbel aus der Wohnung geräumt und zum Abschied noch eine Bierflasche umgekippt, in der noch Kippen und ein Rest Bier drin waren. Wir waren ja tagsüber da, außerhalb der Öffnungszeiten, an einem Freitagnachmittag, bevor die Party wieder losging, ja, in so einem vollen Club. Bei lauter Party lässt sich eben so schlecht ein Podcast aufnehmen. Und außerdem ist so ein Club ja auch ein geschützter Raum. Die Handykameras von jedem, der rein will in den Club, werden abgeklebt, wenn Partys sind. Fotos sind unerwünscht und genauso natürlich auch Audioaufnahmen.
In welchem Club wart ihr denn eigentlich?
Wir waren im About Blank im Osten der Stadt in Berlin-Friedrichshain. Das Blank ist so ein Stück Berliner Subkultur. Es gibt ihn seit mindestens 13 Jahren, würde ich sagen. Der Club ist alternativ, links, feministisch, setzt sich gegen Rassismus ein und wird von einem Kollektiv betrieben und ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsclubs in Berlin. Und Paula Fürstenberg hat hier vor ein paar Jahren die Theaterperformance Treuhand Techno gesehen. Daran hat sie sich erinnert. Und der Club selbst ist in einem ehemaligen Kindergarten der DDR-Reichsbahn untergebracht. Und diese Ost-West-Verbindungen und DDR-Vergangenheit, die gibt es eben auch im Roman. Die Hauptfiguren sind sogenannte Nachwendekinder, also kurz vor der Wende geboren, aber doch irgendwie noch familiär durch die DDR geprägt. Und Paula schickt ihre Erzählerin eben nachts in den Club. Eine der Schlüsselszenen spielt auf dem Dancefloor. Es geht um Körper und Körpersprache, um Krankheit und um Freundschaft.
Ich staune, Nadine, du gehst noch in Clubs. Ich gehöre ja mittlerweile mehr zum Club der alten Männer. Aber erzähl mal ein bisschen mehr, wovon handelt denn Weltalltage?
Die Erzählerin und Max haben eine besondere Freundschaft ohne Benefits, also rein platonisch und das seit ihrer Kindheit. Jetzt sind sie so um die Mitte 30. Sie leidet seit Kindheitstagen an chronischem Schwindel. Er entwickelt als Erwachsener eine Depression. Ja, und Weltalltage handelt jetzt eigentlich vom Versuch, von Max Krankheit zu erzählen. Aber wie geht das eigentlich? Wie darf davon erzählt werden? Und wem gehört die Geschichte? Im Roman versucht eben die Erzählerin, einen Roman zu schreiben. Und Paula Fürstenberg spielt dabei nicht nur mit unseren Leseerwartungen, sondern sie sorgt auch dafür, dass wir unsere eigene Haltung als Leserin hinterfragen. Also diese Gier nach autobiografischem und auch ja, nach knalligen Details zum Beispiel. Ja, und es gibt eben eine Tanzszene im Club und die war für Paula, das hat sie mir erzählt, eine echte Herausforderung, denn wie übersetzt man eigentlich Tanz in Schriftsprache?
Das hat sie dir ja wahrscheinlich erzählt. Wir schauen mal mit Nadine und Paula Fürstenberg backstage in einen Club und zwar geht's um den Roman Weltalltage.
Ganz seltsam, in einem Club zu sein, tagsüber, oder?
Ja.
In einem leeren Club,
ja.
Wo nichts los ist, wo aber der Geruch der Nacht noch herumweht.
Noch so drin hängt, die Reste von Schweiß und Tabak.
Ja, ne? Das ist das, was so im Vordergrund liegt.
Mhm. Tabak, Schweiß. Wo man nicht mehr rauchen darf, aber irgendwie,
ja, irgendwie ist das so drin.
Als wär's noch abgelagert. Mir fällt auch jetzt bei Tageslicht erst auf, dass alles schwarz ist, dass die Wände schwarz sind, dass der Boden schwarz ist, was tagsüber ein ganz merkwürdiges Gefühl macht. Aber nachts wahrscheinlich fürs Beleuchten und Strobolicht das Beste ist.
Ja. So, jetzt sitzen wir hier in so einem Zwischenraum. Die Rollläden hier der zweiten Bar sind runtergelassen.
Ja, es fehlt die Musik und es fehlt die Bewegung, die hier eigentlich stattfindet.
Wann warst du das letzte Mal in einem Club tanzen?
Das ist schon eine Weile her, muss ich überlegen. Das war letzten Sommer Open Air, war ich das letzte Mal nachts tanzen. Beziehungsweise ich tanze eigentlich jede Woche, aber im Tanzkurs. Ich habe vor 7 Jahren angefangen, Lindy Hop zu tanzen. Und jeden Montagabend findet der Tanzkurs statt, den ich inzwischen auch ehrenamtlich unterrichte. Also das Tanzen ist so ein ständiger Bestandteil meines Lebens. Allerdings hat sich so ein bisschen in gesündere Räume verlagert über die letzten Jahre. Also das Lindy Hop Tanzen als Paartanz ist ja mehr eine Art Sport als Feiern, beziehungsweise sehr gesunde Art des Feierns.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich hatte eine Freundin, die hat mich damit hingeschleppt und ich hatte immer gesagt, dass das Tanzen mir im Leben eigentlich zu kurz kommt und dass ich das gern mehr tun würde und dass das doch irgendwie auch auf eine körperfreundlichere, gesündere Weise mehr ins Leben integriert werden können muss, als jedes Wochenende durchzufeiern, was ich immer noch sehr liebe und immer noch tue, aber ein bisschen sparsamer mit umgehe inzwischen. Und die hat mich damit hingeschleppt und da bin ich sofort hängen geblieben. Und das war irgendwie auch ein gutes Gegengewicht zum Schreiben. Also überhaupt sind Tanzen und Schreiben ja sehr gegensätzliche Dinge, die sich gut ergänzen und die einen Ausgleich geschaffen haben und ein Gegengewicht, was ich bis heute brauche.
Bist du eine bessere Schreiberin geworden durchs Tanzen und umgekehrt vielleicht ja auch?
Das Tanzen und das Schreiben waren ganz lange Dinge, die gar nichts miteinander zu tun hatten für mich. Oder nicht auf so eine offensichtliche Art und Weise. Ich hatte auch ganz fest vor, auf gar keinen Fall jemals über das Tanzen zu schreiben. Ich wollte gern, dass das ein Bereich im Leben bleibt, der privat ist, der nur mir gehört, den ich nicht durch Intellektualisierung ruiniere. Und dann ist es doch anders gekommen. Als ich an dem zweiten Roman gearbeitet habe, gab es irgendwann diesen Moment, wo ich dachte, verdammt, Sie müssen jetzt tanzen gehen, diese Erzählerin, sie muss jetzt tanzen gehen, was soll ich machen? Und auf den zweiten Blick gibt es, glaube ich, schon viele Dinge, die miteinander zu tun haben. Beides sind Arten zu kommunizieren. Also gerade im Paartanz der Lindy Hop wird ja die meiste Zeit improvisiert und es geht die ganze Zeit um die Kommunikation zwischen Zweien, die sich irgendwie gemeinsam darauf einigen, zusammen mit der Musik gemeinsame Bewegungen zu vollziehen. Und das ist sehr kommunikativ und das Schreiben natürlich auch. Nur dass Körpersprache, die das Tanzen ja benutzt, eine ganz andere Art zu kommunizieren ist als Schriftsprache. Und darüber zu schreiben war auch echt eine Herausforderung.
Letztendlich Sprache und das Schreiben leben ja auch von Rhythmus. Ne? Da kommt vielleicht auch nochmal eine Verbindung her zum Tanzen und sich bewegen.
Mhm. Ja.
Dein Roman beschäftigt sich eben mit Körpern, mit dem Versagen von Körpern, mit dem Entdecken einer Körperlichkeit. Da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber, wie das alles in deinem Roman zur Sprache kommt. Weil wir hier jetzt gerade so schön zwischen den Dancefloors sitzen und du gerade schon ein bisschen erzählt hast, was dir persönlich das Tanzen bedeutet und wie sich das auch verändert hat. Bei mir ist es eigentlich auch so, also dieses exzessive Feiern gehen, was ich immer auch noch sehr gerne mag, aber eben auch nicht mehr jedes Wochenende kann und will. Zwischendurch habe ich das tagsüber Tanzen gehen für mich entdeckt. Ja. Das ist irgendwie total schön, dass das ganz viele Clubs mittlerweile machen, auch nicht nur im Sommer. Mhm. Und ich finde, das hat auch noch mal eine besondere Energie, wenn man dann einfach sonntags nachmittags oder samstagnachmittags irgendwo in einem richtig vollen Club steht und wirklich nur hingeht, um zu tanzen.
Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ich finde es auch super.
Was bedeutet dir persönlich denn das Tanzen?
Das Tanzen war ganz klar eine Antwort auf eine schwere gesundheitliche Krise. Ich lebe schon seit meinem 14. Lebensjahr mit einer Angststörung und habe irgendwann eine Depression attestiert bekommen und eine ganze Weile gebraucht, da rauszufinden. Und das sollen wir warten, bis die Hintergrundgeräusche weg sind.
Ja, ich glaube, wir ziehen mal um.
Guck mal. So. Stört dich das, wenn ich rauche?
Nee, es stört mich nicht, wenn du rauchst.
Wirklich?
Nein.
Ergibt sofort so ein Clubgefühl. Den Bierdeckel hinlegen, um ihn als Aschenbecher zu benutzen.
So, wir haben uns in den Backstage-Raum zurückgezogen. Ein kleiner, rechteckiger Raum mit zwei schwarzen, zersessenen Sofas, Ledersofas hier an den Wänden und ganz vielen Kritzeleien.
Ja, da stehen so Dinge wie immer weiter. Und an der Tür kleben sehr viele Sticker.
Paula, bevor die Bohrmaschine angefangen hat, Lärm zu machen, hast du gerade angefangen, davon zu erzählen, seit wann das Tanzen wichtig geworden ist für dich?
Das Tanzen ist wichtig geworden. Ich glaube, es war etwa 2016, 2017. Also ich lebe seit meinem 14. Lebensjahr mit einer Angststörung und habe irgendwann auch eine Depression bekommen, mit der ich im Krankenhaus behandelt wurde. Und im Zuge so einer schweren Krankheitsphase wurde das Tanzen wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, so im Rückblick ist das auch sehr typisch für Menschen, die mit chronischen Krankheiten leben, dass es einen Prozess gibt, wo der Körper eine andere Bedeutung bekommt im Leben, im Alltag und ja vor allem permanent als Problem und als Hürde behandelt wird, was so einen ganz seltsamen Zustand mit sich selbst produzieren kann, dass man über den eigenen Körper, in dem man ja lebt und wohnt und durchs Leben geht, nur noch als Problem oder als Feind nachdenkt, der einen jetzt irgendwie die ganze Zeit daran hindert, irgendwas zu tun, was man eigentlich tun möchte. Und da war für mich das Tanzen wahnsinnig wichtig als ein Raum, in dem der Körper mal kein Problem war, in dem er was konnte, in dem er was lernen konnte, in dem er irgendwie auch ein Ort der Freude wieder wurde. Und auf eine Art, also jetzt die Depression ist ja eine Art, manchmal habe ich das Gefühl, auch eine Art Erkrankung der Zeitform. Man ist die ganze Zeit im Kopf mit einer Vergangenheit beschäftigt, die man nicht mehr ändern kann oder einer Zukunft, die irgendwie bedrohlich erscheint und sehr wenig in der Gegenwart. Und ich finde, Tanzen ist auch so eine Art Gegenwartstraining. Es gibt genau jetzt den Ort, die Musik, die Menschen um einen rum und alles andere verschwindet. Und das liebe ich sehr nach wie vor.
Darum geht es ja auch in deinem Buch Weltalltage. Deine Protagonistin, die Erzählerin eben dieses Romans, erfindet dieses Wort Weltalltage. Dieser Begriff beinhaltet natürlich mehrere Ebenen, also das Weltall, aber eben auch Alltag. Was sind Weltalltage?
Die Erzählerin leidet ja seit ihrer Kindheit an diesen Schwindelanfällen, für die sie nie eine Diagnose bekommt. Und keine Diagnose bekommen heißt im Gesundheitssystem auch, dass man nichts zu tun bekommt, dass man keine Behandlung bekommt, keine Heilung, keine Besserung in Sicht ist, weil niemand weiß, wo ansetzen, weil die Ursache und der Grund nicht gefunden werden kann. Und keine Diagnose bekommen heißt für sie dann auch, dass sie auf eine Art selbst ein Wort erfinden muss oder die Sache selbst benennen muss und die reine Symptombeschreibung ihr dann nicht reicht. Und sie nennt das Weltalltage, weil Schwindel ja eine Art Problem mit der Schwerkraft ist, mit der räumlichen Orientierung. Und sie stellt sich es so vor, im Weltall zu sein und sprich, fängt an, von ihrem Weltallkörper zu sprechen. Und es ist irgendwie für sie auch ein sinnvoller Begriff, weil sie das Gefühl hat, wenn sie krank ist, dann ist sie aus dem ganzen gesellschaftlichen Leben so rauskatapultiert und kann nicht mehr teilhaben. Und das ganze eigentliche Leben findet irgendwie woanders statt. Und sie fühlt sich wie ins Weltall katapultiert, wie in ein anderes Universum, sehr weit weg aus ihrem sonstigen Leben.
Die Erzählerin geht mit einer Freundin tanzen und entdeckt dann eigentlich, also sie, die halt einen sehr unzuverlässigen Körper hat, einen kranken Körper hat, diesen Schwindel, nie weiß, wann er sie überfällt. Sie geht tanzen und entdeckt oder erfährt eine Art von Freiheit durch das Tanzen.
Ja, am absoluten Tiefpunkt der Geschichte, als die Erzählerin nicht mehr weiterkommt an diesem Punkt ihres Lebens, entscheidet sie sich, eine alte Studienfreundin zu treffen, mit der sie zusammen gewohnt hat während des Studiums und die damals an der Tanzakademie ausgebildet wurde. Für die das Tanzen also ihr Beruf ist, die ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Körper hat. Fredi heißt sie und die hat sie sehr lange nicht gesehen und mit der geht sie jetzt eine Nacht lang in den Club und erlebt das, glaube ich, als eine Art Durchbruch auch eben darin, den eigenen Körper nicht nur als Problem und krank zu begreifen, sondern auch als Ort der Freude.
Wollen wir mal reinspringen in deinen Text?
Ja.
Wir springen in den Club, auf die Tanzfläche.
Die Erzählerin beschreibt Fredi beim Tanzen. Du bewunderst die Freiheit von Fredis Bewegungen, die direkt aus ihrer Körpermitte zu kommen scheinen, als würde sie bloß loslassen und ihren Körper den Impulsen der Musik folgen lassen. Fredi tanzt, als würde sie jede Kontrolle abgeben, als gäbe es kein Außen, keine Scham, keinen fremden Blick, keine Gesellschaft. Es sieht aus wie das Gegenteil von Ballett. Fredis Bewegungsfreiheit beim Tanzen setzt voraus, dass sie Platz hat. Und in einem Club hat man keinen Platz. Man tanzt dicht gedrängt, tritt sich auf die Füße, stößt einander die Ellbogen in die Rippen. Fredi aber nimmt sich den Raum oder sie beansprucht ihn und die Menschenmenge gesteht ihn ihr zu. Um sie herum bildet sich jedenfalls ein Freiraum, wie eine kleine Lichtung in einem dicht bewachsenen Wald. Du tanzt am Rand dieser Lichtung. Von hinten wirst du angerempelt, aber von vorne hast du Teil an diesem Platz, den Fredi euch frei tanzt. Wie Öl in Wasser verbindet sie sich nicht mit der sie umgebenden Menschenmenge. Niemand spricht euch an, niemand tanzt euch an, niemand fasst euch ungefragt an den Hintern. Fredi erzeugt mit ihrem Körper einen unberührbaren Raum, sie erzeugt eine Bühne, macht alle anderen zum Publikum, das aus einigem Abstand zuschaut. Fredi besitzt diesen Platz nicht, wie eine Gastgeberin den Esstisch, an dem alle versammelt sind. Sie bittet aber auch nicht um ihn, wie ein Gast. Und vielleicht kommst du nicht umhin, Fredis Körpersprache über Abwesenheiten zu beschreiben. Denn bemerkenswert ist das, was Fredi nicht tut. Weder bestimmt sie, noch braucht sie eine Erlaubnis. Fredi bewegt sich jenseits einer Welt, die immer nur zwei Möglichkeiten bereitzuhalten scheint, Gast oder Gastgeberin, passiv oder aktiv, Hure oder Heilige. Beim Tanzen sieht sie aus, als würde ihr Körper diese Dualitäten gar nicht kennen. Fredi hat einen dritten Körper.
Vielen Dank. Die Erzählerin entdeckt, dass ihr Körper gehört, wenn sie tanzt. Das ist ja eine der Schlüsselszenen des Romans, ne?
Ja, für sie ist das der Moment, dadurch, dass sie seit so frühen Kindheitstagen immer als chronisch krank gelebt, ist die Krankheit irgendwie auch mit ihrem Charakter und ihrem Selbstbild so verwachsen und sie denkt als sich selbst über die Kranke, die Kränkliche, die Schwächliche nach. Und hier in dieser Nacht in diesem Club gibt es so einen Moment, wo sie auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Alkohol trinkt, was sie eigentlich vermeidet, weil diese Schwummrigkeit, die der Alkohol auslöst, die ihrem Schwindel zu ähnlich ist und sie das nicht mag. Also sie lässt in dieser Nacht so ein paar Überzeugungen und Gewohnheiten los und erlebt sich, glaube ich, zum ersten Mal seit langem irgendwie als gesunde, weil am Ende stimmen diese Selbstzuschreibungen ja nie. Also alle Gesunden sind künftige Kranke und Kranke können auch künftige Gesunde sein. Und dann gibt es eben sehr viel dazwischen. Also gerade beim Leben mit chronischer Krankheit gibt es diese Einordnung in Krankheit und Gesundheit, die wir ja eigentlich vor allem so entlang der einen Frage vornehmen, können wir arbeiten oder nicht. Das entscheidet irgendwie darüber, ob wir krank oder gesund sind. Aber gerade bei so chronischen Erkrankungen habe ich das Gefühl, geht das oft gar nicht auf, weil super oft ist die Antwort darauf, ich kann 3 Stunden arbeiten, aber keinen ganzen Tag. Oder heute geht's super, morgen gar nicht. Ne? Also dass diese Trennlinien da irgendwie aufweichen. Und für die Erzählerin in dieser Nacht im Club gibt es eben den Moment, wo sie merkt, sie muss auch lernen, eine Gesunde zu sein, so wie ihr bester Freund Max lernen muss, ein Kranker zu sein und dass beides zum Selbstbild gehören kann.
Die Erzählerin im Roman versucht ja, einen Roman zu schreiben über Max und seine Familiengeschichte und seine Depressionen. Das spielt auch noch eine Rolle, ist noch eine weitere Ebene. Und sie fängt an, Listen zu schreiben und benennt es selber als einen Versuch, die Welt zu ordnen oder alles in Ordnung zu bringen. Warum hast du dich entschieden, diese Listenform zu wählen?
Das war erstmal keine Entscheidung, sondern etwas, was einfach am Schreibtisch passiert ist und wovon ich gemerkt habe, dass es Spaß macht. Also es hatte eigentlich erstmal so einen ganz intuitiven ersten fröhlichen Zugang. Und dass die Liste so einen Außenseiterstatus in der Literatur hat, habe ich dann eigentlich erst beim Recherchieren gemerkt oder ich gemerkt habe, dass das gut für mich funktioniert und andere listenhafte Texte lesen wollte, andere Listenromane lesen wollte, habe ich erst gemerkt, dass ich nicht wahnsinnig fündig werde. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass die Liste ja so einen Alltagsstatus genießt und als unliterarisch erstmal gilt. Da zählt man ja bloß auf, man sammelt ja nur irgendwas.
Die Einkaufsliste, die To-Do-Liste.
Genau. Ja, Gästelisten, all diese Alltagsformen des Schreibens. Damit ist die Liste ganz, ganz eng verknüpft und auch wenn man sich das literaturwissenschaftlich anschaut, gibt es da so eine Art Dünkel.
Wobei, wir hatten ja schon mal dieses Listenprinzip in der Popliteratur, ne? In den 90er Jahren. All diese Pop-Romane waren ja auch geprägt von allen möglichen Listen, ob es nun Songtitel waren oder...
Wenn man dann mal genauer hinschaut, dann gibt es auch Thesen, die sagen, dass kein Roman der letzten 100 Jahre keine Liste enthalten würde. Also es gibt dann auch quasi, die Frage ist dann auch, ab wann ist es eigentlich eine Liste und ist jede Aufzählung, in den meisten Romanen finden wir Aufzählung, ist das schon eine Liste? Aber das stimmt. Ich habe viele, viele Texte gefunden, in denen Listen vorkommen, aber wenige, in denen sie das zentrale Ordnungsprinzip bilden. Für meine Erzählerin funktioniert das, glaube ich, so super mit den Listen, weil sie so ein Gegengewicht zu diesem großen Chaos bilden, in dem sie sich befindet. Also sie hat ja ihre chronische gesundheitliche Krise, sie hat die Beziehungskrise mit ihrem besten Freund, sie hat eine Art berufliche Krise, weil sie ihren Job hinschmeißt und versucht, Schriftstellerin zu werden. Also diese multiple Krisenhaftigkeit der Figuren, die so ein großes Chaos produzieren, da ist die Liste irgendwie erstmal ein gutes Gegengewicht, um so eine Ordnung herzustellen, noch eine relativ starke Ordnung.
Und man darf sich das ja jetzt gar nicht so vorstellen, als wäre dein Roman geprägt durch eine einzige Listenartigkeit oder Listenform, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Listen und Möglichkeiten, die du hier verwendest. Also ich blätter jetzt mal hier rein, vielleicht finde ich ja gleich auf Anhieb irgendwie ein Beispiel.
Wir haben ganz verschiedene Listen. Es gibt Alphabete, Chroniken, Verzeichnisse. Da habe ich für jedes Kapitel selbst geguckt, was gerade die richtige Form ist.
Ja, die tragen dann so schöne Titel wie Liste möglicher Anfänge dieser Geschichte oder amtliches Verzeichnis einiger Gespräche zwischen Max und dir, die im Nachhinein betrachtet nicht so optimal gelaufen sind. Das Schreiben selber ist ein großes Thema. Wie erzähle ich die Geschichte meines besten Freundes, ohne ihn zu verraten? Darf ich das überhaupt? Wie gehe ich eigentlich um mit meinem Material und wie gehe ich auch um mit den Menschen, von denen ich erzähle? Wie viel Privates, wie viel Persönliches verarbeite ich da? Ist das auch so reingerutscht in deinen Roman, weil du dir über diese Dinge auch selber Gedanken gemacht hast?
In den letzten Jahren gab es ja in der deutschen Gegenwartsliteratur viele autofiktionale, autobiografische Texte, Memoirs, also das ganze Life-Writing hat so eine bestimmte Bedeutung bekommen. Und die Frage, die ich den Figuren mitgebe, kommt schon daher. Also im Grunde eine ethische Frage, wenn ich meine eigene Biografie erzählen möchte, wie mache ich das, ohne die Biografie von anderen zu erzählen? Das geht gar nicht. Ich kann meine eigene Geschichte gar nicht erzählen, ohne auch Dinge über meine Eltern, meine Freundinnen, Menschen, mit denen ich aus irgendwelchen Gründen zu tun habe, ohne die so mit auf die Bühne zu zerren. Und es ist total wichtig, dass Menschen ihre eigene Geschichte erzählen können. Ich finde, das sollte eine Art Grundrecht sein, seine eigene Geschichte erzählen zu dürfen. Und gleichzeitig entsteht dieser auf eine Art ethische Konflikt. So. Und diesen Konflikt finde ich total spannend und wollte den Figuren gern mitgeben. Und deswegen schreibt die Hauptfigur, eigentlich ursprünglich will sie die Geschichte ihres besten Freundes schreiben, seine Familiengeschichte, seine Krankengeschichte, merkt dann irgendwann eigentlich eher andersrum. Sie kann seine Geschichte nicht erzählen, ohne ihre eigene mitzuerzählen. Und am Anfang findet Max das auch total super und liest mit und ergänzt Passagen und nimmt Korrekturen vor, erinnert sich mit ihr. Und das kippt dann irgendwann und er ist nicht mehr einverstanden und will ihr verbieten, dieses Manuskript zu schreiben, was wir gerade lesen.
Wir sind hier im About Blank. Das ist ein Techno-Club in Friedrichshain, in Berlin-Friedrichshain. Und es war ein ehemaliger Kindergarten der DDR-Reichsbahn. Es ist also auch ein guter Ort, um über Ost und West zu sprechen, über Wende und Nachwendezeit.
Ja, ich war das letzte Mal hier im About Blank gar nicht zum Tanzen, sondern um ein Projekt zu sehen, das heißt Treuhand Techno. Das Projekt wird gemacht von Panzerkreuzer Rotkäppchen. Das ist ein Performance-Kollektiv, die, ich würde sagen, eine Art dokumentarisches Tanztheater machen und den Zusammenhang von Treuhand und Techno untersuchen. Das hat mich total begeistert, als ich das davon gehört habe und musste mir das unbedingt anschauen. Die also einmal die Beobachtung machen, dass die ganzen stillgelegten Fabriken der DDR, die in den 90ern von der Treuhand abgewickelt wurden, häufig die Orte wurden, an denen dann die Technokultur eingezogen ist und stattgefunden hat. Und das, ihre These ist quasi, dass der Lärm der Maschinen, der verstummt ist, von einem neuen maschinellen Lärm ersetzt wurde. Ich glaube, an einer Stelle nennen sie das Techno als Trauermarsch der Maschinen. Genau, da war ich das letzte Mal hier und habe mir die Aufführung angeguckt, in der das Kollektiv die Verbindung zum VEB Narva untersucht, der nicht direkt in diesem Gebäude, aber hier direkt nebenan in der DDR Glühbirnen produziert hat. Mhm. Und dieser Zusammenhang von Industriekultur und Deindustrialisierung mit der Technokultur, den finde ich total interessant. Und der schlägt irgendwie auch eine interessante Brücke in die Gegenwart, in der also nachdem die Betriebe abgewickelt wurden von der Treuhand, auf eine Art jetzt mit dem großen Clubsterben und der Bedrohung, der auch dieser Ort hier ausgesetzt ist, der auch ums Überleben kämpft und wo es quasi wie nochmal eine neue Welle des Dichtmachens gibt. Finde ich schon dramatisch. Also gerade das About Blank ist ja ein Ort, was von einem Kollektiv betrieben wird, was kein wirtschaftlicher Betrieb ist, sondern was irgendwie auch alternative Formen der Ökonomie praktiziert und Versuche mit Einheitslöhnen macht und so weiter. Auch daran interessiert ist, einen Ort des Feierns zu schaffen, der für Persons of Color, für Queere, für Frauen ein sicherer Ort ist.
Dieser Ort kämpft ja ganz konkret ums Überleben, weil ja, die A100 weitergebaut werden soll. Und wenn das geschieht, dann, ja, dann wird es diesen Club nicht mehr geben. Dann parken hier auf dem Gelände irgendwann die Bagger und die Baufahrzeuge. Was auch noch eine große Rolle spielt in Weltalltage, ist natürlich die Herkunft der beiden, also Max und der Erzählerin. Sie sind beide in Ostdeutschland geboren, also noch vor der Wende, 2 Jahre vorher.
Und in den letzten Jahren war ja viel die Rede, also der Begriff der Nachwendekinder ist so entstanden in den letzten Jahren oder überhaupt der Blick auf Nachwendekinder, die eben vielleicht zwar noch in der DDR geboren wurden oder auch eben mit der Wende erst geboren wurden, aber die DDR gar nicht mehr erlebt haben und eben aber trotzdem davon geprägt wurden. Wie du ja auch selbst. Also auch deine Geschichte ist ja so. Du bist in Potsdam geboren, 1987, bist da auch aufgewachsen und zum Studieren dann weggegangen. Du warst in der Schweiz am Literaturinstitut und bist dann wieder zurückgekommen, lebst in Berlin jetzt seit über 10 Jahren. Ne?
Ja.
Genau. Ja, wie nimmst du das wahr? Ist das noch wichtig, das auch zu besprechen, also diese Ost-West-Prägungen?
Ja, ich finde es nach wie vor total wichtig, darüber zu sprechen. In meinem Debütroman, der ist ja 2016 erschienen, da war die Frage, was von der DDR in der nachgeborenen Generation übrig ist, ja so ein ganz zentrales Thema. Jetzt im neuen Roman ist es eher eines von mehreren. Und 2016 gab es diesen ganzen Diskurs noch gar nicht. Es gab das Wort Nachwendekinder noch nicht. Es gab den Hashtag Baseballschlägerjahre noch nicht. Also die 90er waren und Nullerjahre waren als historische Epochen, die es zu beschreiben und zu verarbeiten gilt, irgendwie noch nicht entdeckt. Das hat sich massiv geändert über die letzten Jahre und ich habe eigentlich das Gefühl, es geht gerade erst los. Ich staune immer über diesen Wunsch, es wäre doch mal gut. Oder das möge doch jetzt alles mal bitte keine Rolle mehr spielen, dem ich sehr häufig begegne, auch sehr unterschiedlich motiviert. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich den Satz, ist doch mal gut, müssen wir darüber immer noch reden, im Osten höre, dann ist damit eher die Diktatur gemeint. Darüber sei doch nur wirklich genug gesprochen worden und all die Dokus und Gedenkstätten. Wenn ich den Satz im Westen höre, dann ist damit eher gemeint, müssen wir echt jetzt noch über die 90er und diese Transformationsprozesse und die Treuhand und die sozialen Abstiege da reden. Also damit sind ja verschiedene Dinge gemeint, aber der Wunsch, wäre doch mal gut und das alles soll bitte keine Rolle mehr spielen, der begegnet mir ständig. Und ich teile ihn überhaupt nicht. Eigentlich sitze ich immer und denke, was habt ihr denn geglaubt? Dass 40 Jahre Diktatur- und Gewalterfahrungen keine Spuren hinterlassen? Dass diese massiven gesellschaftlichen Umwälzungen der 90er und Nullerjahre, die rechte Gewalt, die da passiert ist, dass die an uns keine Spuren hinterlassen? Dass das nicht sich auch auf nächste Generationen überträgt und Fragen produzieren wird und Spuren hinterlassen wird? Ich kann mit dem Wunsch, das möge keine Rolle mehr spielen, gar nichts anfangen. Womit ich was anfangen kann, ist, dass ich mir ein anderes drüber sprechen oft wünsche. Also an der Stelle kochen die Gemüter ja sehr, sehr schnell hoch. Es wird sehr konfrontativ. Es sind sofort Unterstellungen im Raum gegenseitig. Also ich würde mir ein anderes Sprechen darüber wünschen, aber eigentlich eher ein mehr darüber sprechen, nur irgendwie auf eine andere, einander zuhörende Art und Weise.
Man hat ja gerade so mit dem gesamtgesellschaftlichen Blick aber eher das Gefühl, dass dieses Miteinander sprechen gerade nicht so richtig gut geht, ne? Also gerade so Ost-West, auch mit dem, was eben gerade passiert in Richtung Rechtsextremismus und AfD, die gerade im Osten eben einen großen Zuspruch erfährt, natürlich nicht nur im Osten, aber eben die Umfragewerte sind da eben besonders hoch. Also da ist dieses Miteinander sprechen scheint so gerade ein bisschen verloren, oder?
Ja, kommt mir auch so vor. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die gegenwärtige politische Lage irgendwie eine hohe Dringlichkeit erzeugt, auch Veränderungen herbeizuführen und dass wenn die Hütte brennt, man sich eben nicht in den Backstage-Bereich setzt, wie wir jetzt, und erstmal ein bisschen plaudert. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht trifft es miteinander sprechen auch gar nicht so sehr. Ich glaube, was ich mir vor allem wünsche, ist ein stärkeres Zuhören und eine stärkere Bereitschaft, verschiedene Erzählungen parallel zueinander gültig sein zu lassen. Das ist also, was ja vor allem an der Stelle sofort stattfindet, ist ein wahnsinniger Kampf um Deutungshoheit. Und was mir häufig fehlt, ist die Bereitschaft, 3 verschiedene Menschen nebeneinander, nacheinander sprechen zu lassen und ihre sehr verschiedenen Versionen gleicher Epochen gültig sein zu lassen. So. Und ich habe das Gefühl, so Komplexität aushalten ist gerade irgendwie besonders schwierig. Ja. Und natürlich hat das auch Grenzen. Also die AfD hat damit schon massiv zu tun, dass wir damit eben eine Position und eine Grenzüberschreitung erleben, wo auch zu sagen, setzt euch mal hin und hört zu, irgendwie nicht mehr okay und nicht mehr die Lösung ist. Ne?
Genau, in dem Fall überhaupt nicht. Nee.
Mhm. Also, und an der Stelle scheitert das ja auch. Ich habe wirklich gerade das Gefühl, also mein ganzer Blick auf das Thema Ostdeutschland hat sich da in den letzten Jahren auch verändert und das wirft natürlich schon Fragen auf. Aber also die AfD ist ein super Beispiel für die Schwierigkeit, darüber zu sprechen, ne? Weil einerseits, wenn man jetzt sagt, die sind ja im Osten besonders stark, kommen sofort Stimmen, die irgendwie sagen, aber schiebt das Problem nicht wieder nur in den Osten ab, und das ist komplett richtig. Und irgendwie muss es aber auch möglich sein, darüber zu reden, warum in bestimmten Regionen die bessere Chancen haben als woanders oder mehr gewählt werden. Und da muss sofort ein sehr komplexes, mehrfaches Sprechen irgendwie her. Was ich mich in letzter Zeit wirklich frage, ist, wie sehr die Vereinigung selbst, also der ganze deutsch-deutsche Vereinigungsprozess, eventuell eine rechte Idee beinhalten oder zumindest nicht ihr gegenüber nicht wehrhaft ist. Also die deutsche Vereinigung ist ja als viel erzählt worden. Sie ist erzählt worden als große Erfolgsgeschichte einer friedlichen Revolution. Sie ist erzählt worden als soziale Abstiegsgeschichte, die eben mit einer massiven Deindustrialisierung und einer massiven Arbeitslosigkeit einherging. Was sie wenig erzählt wird, ist eine Art Wiederaufstiegsgeschichte des Faschismus. Und ich habe schon das Gefühl, da ist irgendwie eine Lücke oder das drängt sich gerade so auf, einmal die Linie zu verfolgen und nochmal neu darüber nachzudenken, wie sehr ist die deutsche Einheit, wie sie gebaut worden ist, einfach nicht wehrhaft gegen rechte Ideologie. Wie sehr ist schon in dem Wort Wiedervereinigung, also worauf bezieht sich eigentlich das Wieder, welche historische Epoche wird da eigentlich gefeiert, ist nicht schon in den Demonstrationen, in dem Switch von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk, eine total völkische Idee drin. Und was hat das alles zu tun mit der massiven rechten Gewalt, die in den 90ern explodiert ist? Nicht, dass es das davor gar nicht gegeben hätte, aber es hat eine ganz andere Dimension bekommen. Und mündet jetzt irgendwie in diesem sehr bedrohlichen, gruseligen Erstarken der AfD. Und ich habe schon das Gefühl, dass man da eigentlich irgendwie nochmal neu über den deutsch-deutschen Vereinigungsprozess nachdenken müsste.
Du bist in Brandenburg aufgewachsen, also in Potsdam geboren und aufgewachsen. Beschäftigt dich das nochmal anders? Weil ich meine, die AfD ist ja auch gerade in Brandenburg sehr stark. Es stehen jetzt Landtagswahlen an in diesem Jahr.
Also nicht nur in Bezug auf Brandenburg, ich schaue im Moment grundsätzlich nicht besonders hoffnungsvoll in eine politische Zukunft. Ich habe schon das Gefühl, dass da gerade mit den Demonstrationen, die wir erleben, einerseits irgendwie auch eine große Kraft da ist, die schön ist, die mir aber auch hilflos vorkommt oder wo auch gar nicht genau klar ist, worin die Forderungen an wen bestehen und die sich irgendwie nicht in politische Aktivitäten übersetzen lässt oder nicht übersetzt wird von denen, die es tun müssten. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Ich habe schon viele, viele Gefühle politischer Hoffnungslosigkeit gehabt in den letzten Jahren und Monaten. Auch weil es so viele Menschen gibt, die dazu schon geschrieben und gearbeitet haben, die das seit Jahren und Jahrzehnten öffentlich sagen. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Texte das Ruder rumgerissen hätten oder dass Literatur, ich weiß nicht. Ich zweifle überhaupt nicht am Sinn von Literatur, aber als Medium Gesellschaft zu gestalten oder tatsächlich politisch was in Bewegung zu setzen, ist einfach nicht eine Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann. Genau, und wenn es aber die Demonstrationen auch nicht sind, da stellt sich irgendwie schon die Frage, was ist es denn? So, wo sind denn die Hebel, um tatsächlich mal eine Veränderung herbeizuführen? Das beschäftigt mich gerade sehr.
Ja, da bist du nicht die Einzige. Ja. 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 Paula, was ja auch eine große Rolle spielt in Weltalltage, ist ganz viel Literatur, ganz viele Bücher, die die Erzählerin zitiert und heranholt. Jedem neuen Kapitel wird ein Zitat vorangestellt, manchmal auch aus Songs. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welches Buch du mitgebracht hast. Wir sind bei unseren Buchempfehlungen angekommen hier im Podcast. Genau, welches Buch hast du mitgebracht?
Ich möchte gerne einen kleinen lyrischen Essay empfehlen. Und zwar, weil wir ja im About Blank sind, einem Ort des Tanzens und Feierns. Passend dazu habe ich mitgebracht von Martina Hefter, Tanzen. Im Untertitel heißt es Verschriftlichung einer Installation mit dem Titel Tanzen, eine Vorratskammer. Martina Hefter ist Schriftstellerin, sie ist auch Performance-Künstlerin, Tänzerin, tanzt in einer kleinen Kompanie. Und dieser kleine lyrische Essay ist eine Materialsammlung über das Tanzen. Woran ich mich besonders gut erinnere, ist der Anfang. Der Text geht damit los, dass sie über mehr als eine Seite sehr ausführlich eine Bewegung beschreibt, welches Körperteil was zu welchem Zeitpunkt macht. Diese ganze Beschreibung endet mit dem Satz, es sind ungefähr 2 Sekunden vergangen. Zum Lesen haben wir aber viel, viel länger gebraucht. Und das ist irgendwie ein schönes Beispiel dafür, was mir beim Schreiben auch passiert ist, wie schwer es eigentlich ist, Körpersprache in Schriftsprache zu übersetzen oder mit Schriftsprache zu beschreiben, wo wir plötzlich so irre lange Schachtelsätze brauchen, um eine Bewegung zu beschreiben, die aber, wenn sie ausgeführt wird, was ganz Kleines, Intuitives, Sichtbares ist. Martina Hefter teilt diese Skepsis, glaube ich, über das Tanzen zu schreiben und wie das gehen soll. Der Schreibprozess und diese Zusammenhänge sind auch Teil dieses Essays. Und ich finde, vor allem wird sehr schnell klar, dass Martina Hefter Tanzen mehr als Modus für das ganze Leben begreift.
Vielen Dank. Ich habe auch was mitgebracht, und zwar habe ich diesmal 2 Sachen dabei. Eine bezieht sich auch eher so auf den Ort, wo wir gerade sind, auf den Club, auf das Tanzen, auf das Ausgehen und auf das Feiern. Und zwar gibt es einen kleinen Band von Barbie Markowitsch, Ausgehen, in der Edition Surkamp. Es ist tatsächlich so, dass die Zeit, weil du es gerade so beschrieben hast, wie das beim Tanzen ist, dass man ja immer viel, viel mehr Worte braucht, um eine Tanzbewegung zu schildern. Und hier ist es eben so, dass auch die Zeit unglaublich gedehnt wird. Und es katapultiert einen wirklich direkt rein in dieses Gefühl, was man erlebt, wenn man eine durchfeierte Nacht mitmacht. Genau. Ausgehen von Barbie Markowitsch. Und ich habe noch eins mitgebracht, das jetzt erst erscheint, am 18. März. Das passt eher zum Thema Ostdeutschland. Und zwar erscheint das Buch 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat von Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. 3 Frauen mit 3 Ostbiografien, alle 3 so in den 60er und 70er Jahren geboren, die sich eben hingesetzt haben und über ostdeutsche Identität nachgedacht haben. Und Peggy Mädler hat so schön über das Buch gesagt, 7 Nächte, 7 Alkoholsorten, 7 Themen, über die es sich zu reden lohnt und ein bisschen Idealismus angesichts der Schwerkraft der Verhältnisse ist auch dabei. Also das möchte ich allen auch noch sehr ans Herz legen, erscheint im Hansa Verlag. So, dann verlassen wir jetzt mal diesen Ort und kommen dann einfach nachts wieder.
Wir kommen einfach nachts zurück.
Ein Berliner Techno-Club, also ganz bei Tageslicht, ohne feiernde Menschen, ohne Party, dafür Backstage und ganz clean mit stillem Wasser, hat dem Gespräch ganz gut getan, würde ich sagen, oder?
Ja, naja, also ja, es ging uns gut da oben im Backstage-Bereich vom About a Blank und wir hätten noch stundenlang so weiter quatschen können und es gibt auch noch viel mehr Material, als es jetzt in den Podcast geschafft hat. Und ein bisschen Club-Feeling kam schon auch auf, da auf den zersessenen Leder-Couches im Backstage-Bereich und noch dazu an so einem besonderen Ort der Berliner Subkultur, den es hoffentlich noch lange, lange geben wird. Aber er kämpft ums Überleben, sag ich mal. Denn wenn es so kommt, wie vom Berliner Senat vorgesehen und hier 100 weitergebaut wird, dann ist das About Blank voraussichtlich Geschichte. Denn dann würde das Gelände dafür gebraucht, um hier Baufahrzeuge zu parken.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eigentlich so richtig abgefeiert habe. Ich glaube, es war irgendein Geburtstag von mir. Es war lang, lang her. Hast du denn Lust aufs Tanzen und Feiern bekommen?
Ja, du, das ist ganz lustig. Also mich hat fast direkt nach unserem Treffen, also Paula und ich hatten uns ja an einem Freitagnachmittag getroffen und am Tag drauf, am Samstag, hat mich schon die Tanzlust gepackt. Ich bin dann zurück ins About Blank zum Feiern. Ja, und habe mir da ein paar Stunden schönen Techno gegeben. Ich habe richtig viel getanzt und bin sehr glücklich wieder rausgestolpert.
Wir haben jetzt alle Bilder im Kopf. Weltalltage, das ist übrigens ein Buch, ne? Worüber wir gerade reden.
Ja, da ist ja noch ein Buch. Genau. Und das ist kein Feier- oder Tanzroman, aber eben einer, der über Körper und über Körpersprache spricht, der den kranken Körper thematisiert und wie er von der Gesellschaft wahrgenommen wird und der gleichzeitig auch der Freundschaft als anderer Form von Familie nachspürt. Und deshalb hat dieser Roman auch viele, viele Anknüpfungspunkte. Der Roman macht außerdem auch Spaß zu lesen. Es ist ein Roman, der das Schreiben selbst reflektiert und fragt, wie weit darf Literatur gehen? Also beide Daumen hoch von mir für Weltalltage.
Und der ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und wie man gehört hat, Nadine ist Fan. Der Roman Weltalltage hat 314 Seiten und kostet 23 Euro.
Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf der Homepage von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio. Und da gibt's auch die anderen Buchempfehlungen aus dieser Folge.
Und in der ARD-Mediathek, sage ich jetzt mal ganz bewusst, da lohnt sich Stöbern immer. Übrigens ist da ja auch gerade der Dokumentarfilm 20 Tage Mariupol noch zu sehen. Der hat ja gerade einen Oscar bekommen. Richtig gut, unbedingt anschauen. Da kann man geradezu dabei zuschauen, wie der Krieg so allmählich in den Alltag der Menschen dort einsickert. Wirklich Premium. Unbedingt gucken.
Ja, super Tipp, Stefan. Orte und Worte findet ihr wie immer in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Immer donnerstags gibt's eine neue Folge, außer nächste Woche. Denn nächste Woche ist Buchmesse in Leipzig und wir sind auch da am Freitag um 15.30 Uhr auf der ARD-Bühne live, habe ich Dilek Güngör zu Gast. Ja, später gibt's das auch als Podcast, aber eben später als sonst am Samstag erst statt am Donnerstag. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt oder auch einfach zuhört. Danke dafür. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.
Und ich bin Stefan Auschwart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.